Moin Lukas.
Moin Lutz.
Es ist ein sonniger Sonntag. Wir haben den Rucksack wieder mal pickepacke voll mit Fußball ohne Ende. Ich habe mir schon eine kleine Einstiegsfrage für dich gleich überlegt. Was haben wir noch dabei?
Vielleicht ein bisschen Champions League, ne? Es ist ja was passiert unter der Woche. Und vielleicht ein, zwei internationale Geschichten. Lass dich überraschen, sagen wir es mal so.
Ja, internationale Geschichten finde ich gut, sind ja bald auch die Oscars. Gucken wir mal, was du dabei hast. Jetzt kommt erstmal das Intro und Folge 64 geht los. Da sind wir schon wieder. Ja, ich habe mir inspiriert durch die Euroleague und inspiriert durch einen TikTok-Kanal eines Galatasaray-Fans, der seine Mannschaft immer darstellt, als wäre es ein Mix aus Prime Barcelona unter Pep Guardiola und den Galacticos von Real Madrid, also eigentlich die Unbesiegbaren dieses Jahr. In der Liga sieht es ganz gut aus, sie sind Erster. Und der lädt sich dann auch immer andere TikToker ein, streamen die live, Splitscreen und unterhalten sich über Fußball. Und da ist unter anderem irgendwann auch die Frage gekommen, die ich dir jetzt stellen möchte. Und zwar lautet die, was würdest du sagen, welchen Platz Galatasaray Istanbul in der Bundesliga belegen würde, wenn du jetzt einfach 1:1 dieses Team, den Verein in die Bundesliga packst und sagen wir Kiel austauscht, wo landet Istanbul Galatasaray am Ende der Saison?
Boah. Ich glaube, die würden um die Euroleague mitspielen.
Ja.
Also sowas.
So in der Art. So
fünfter, sechster Platz.
Ja. So in der Art hätte ich das auch gesagt. Weil wenn man jetzt sich jetzt mal die Tabelle anguckt, in der Bundesliga, wer da so rumturnt, Freiburg, Stuttgart, Gladbach, Wolfsburg, Mainz und auch Bremen. Letztes Jahr waren es, glaube ich, Frankfurt und Hoffenheim. Und da würde ich auch sagen, das ist so das Kaliber. Dieses Jahr Frankfurt wahrscheinlich schon nicht mehr. Da würde ich die Frankfurter klar vorne sehen. Aber ja, irgendwo in diesem Feld hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, irgendwas zwischen Platz 5 und 8. Weil dieser eine TikToker nämlich immer sagt, die würden in Deutschland easy Meister werden mit der Mannschaft, die sie aktuell haben. Das finde ich dann immer sehr lustig, gerade wenn man jetzt auch das Ergebnis aus der Euroleague kennt. Fleißige Fußballschauer haben es schon gesehen, die Galatasaray in Alkmaar 4:1 untergegangen. Und da muss ich wirklich sagen, da fehlt mir die Fantasie, wie so eine Mannschaft, die gegen so einen Gegner so eine Reibe kassiert, wie die Meister in Deutschland werden sollen, gegen Bayern, Leverkusen, Leipzig, Frankfurt etc. pp. Dortmund lasse ich jetzt mal ganz bewusst aus dieser Rechnung raus dieses Jahr. Aber das finde ich dann schon einen ziemlichen Quatsch. Deswegen habe ich gedacht, das ist so eine ganz gute Eröffnungsfrage.
Ja,
also und dann sind wir auch schon, ja.
Ganz kurz vielleicht drauf eingegangen. Guck dir mal die Startaufstellung von Galatasaray an. Heute spielen sie ja auch. Ayhan hat bei Düsseldorf gespielt, war da irgendwie Stammkraft. Solai hat bei Freiburg gespielt, ist hier Stammkraft. Das kommt ganz gut hin mit so einer Platz 5, Platz 6 Nummer. Und dann hast du, klar, du hast einen Dries Mertens und auch einen Morata jetzt seit dieser Saison. Die sind natürlich,
außerhalb ihrer Prime.
Genau, außerhalb ihrer Prime. Die sind natürlich sonst besser als jetzt irgendwie ein Platz 5 oder 6 von mir aus. Aber finde ich eine gewagte These von diesem TikToker.
Ja, finde ich auch. Also die hatten ja auch gute Phasen und auch vor ein oder zwei Jahren in der Champions League gegen die Bayern, glaube ich, sogar mit einem Sieg aus dem Spiel gegangen. Bin ich mir gerade gar nicht sicher. Da hat Icardi noch bei Galatasaray gespielt, die ziehen ja auch immer große Namen in diese Liga, die eigentlich im Vergleich zu anderen europäischen Top-Ligen überhaupt nicht konkurrenzfähig ist, was die Breite der Liga angeht. In der Spitze Galatasaray, wenn die Champions League spielen, Euroleague spielen, spielen die da immer mal auch eine ganz gute Rolle, aber auf dem Niveau über eine ganze Saison gegen Teams in der Bundesliga, wo man ja jetzt auch sieht, dass Heidenheim auch in der Conference League ganz gut sich schlägt, obwohl die dieses Jahr irgendwie auf einem Relegationsplatz stehen, da ist die Qualitätsdichte der Bundesliga einfach deutlich besser als in der türkischen Super League. Deswegen finde ich diesen Vergleich, ich finde ihn gewagt, aber das ist ja das Schöne am Fußball, da gibt es ganz viele What-Ifs Und das ist eins davon, und das haben wir jetzt hier mal kurz angeschnitten, sind schon mitten im europäischen Fußball. Und lass uns doch direkt in die Champions League springen, bevor wir noch so ein paar Randnotizen aus dem europäischen Pokalwettbewerb mitnehmen. Es wurde Champions League gespielt, die sogenannte diesjährige erstmals eingeführte Zwischenrunde mit dem neuen Ligamodus. Und da mussten direkt zwei deutsche Vereine aus der Bundesliga ran. Borussia Dortmund, das Sorgenkind der deutschen Fußballnation, und der Liga-Primus Bayern München musste gegen Celtic Glasgow ran. Lass uns direkt mal über Dortmund sprechen. Wir haben die später auch noch in 3 aus 9, so viel können wir vorgreifen. Es ist wieder mal eine ereignisreiche Woche für die Borussia gewesen, weil aber in der Champions League sah das sehr, sehr souverän aus. Hast du das Spiel über 90 Minuten angeguckt?
Habe ich, und ich würde das relativieren wollen, weil ich finde, das sah vor allen Dingen in Halbzeit 2 sehr, sehr souverän aus. Das hat Dortmund richtig gut gemacht in den zweiten 45. Die erste Halbzeit war jetzt nicht sonderlich überzeugend, überragend. Das Spiel war even, würde ich sagen. Und in Halbzeit 2 war es dann eine recht souveräne Geschichte, vor allen Dingen nachdem das 1-0 oder 0-1 fiel durch Guirassy nach einer Stunde. Da hat man dann gemerkt, Lissabon wurde richtig nervös, Dortmund wurde sicherer. Groß macht, glaube ich, sein erstes Pflichtspiel-Tor für Borussia Dortmund, und Adeyemi runden die Nummer ab. Und da habe ich auch mit einem Kumpel geschrieben und dachte so, das sah ja richtig gut aus. Also da habe ich gedacht, ui, da ist ja der BVB. Der war ja so lange versteckt irgendwo.
Ja, da hat man dann mal in diesen 22 Minuten, wo die drei Tore dann auch fallen, gesehen, was für eine Offensivpower der BVB entwickeln kann, wenn viele Dinge zusammenlaufen und eben diese Unsicherheit, die man immer wieder spürt, gerade in Auswärtsspielen in der Bundesliga, wo man gegen deutlich schlechtere, nominell schlechtere Teams eben immer wieder ins Straucheln gerät. Da können wir später dann nochmal ausführlich drüber sprechen, weil ja, wenn ihr den Bundesligaspieltag verpasst habt, dann wissen wir, dass wir gleich nochmal wieder in die andere Richtung über die Borussia sprechen müssen. Aber ja, in der Champions League in 22 Minuten dann auf 3-0 gestellt, damit eigentlich ziemlich sicher auch im Achtelfinale der Champions League, wenn sie sich das vom die Buddha da noch vom Brot nehmen lassen, dann kann man eigentlich Niko Kovac auch direkt schon wieder irgendwie einen Fahrschein in die Hand drücken und er kann in die nächste Stadt tingeln, um da zu gucken, ob er da einen Job bekommt, weil dann wird's ganz schwierig, aus dieser Saison noch irgendwas Positives zu ziehen, wenn du so da stehst, wo du jetzt in der Bundesliga stehst. Aber da können wir später nochmal ausführlicher drüber sprechen. Erstmal steht das 3-0 zu Buche. War am Ende ein verdienter Sieg, der sich vor allem in der zweiten Halbzeit erarbeitet wurde, und hätte man eigentlich gedacht, darauf kann man aufbauen. Lass uns an dieser Stelle erstmal einen Cut machen, was Dortmund angeht, da kommen wir dann später nochmal zu, und lass uns rüber wechseln, nicht nach München, weil auch Bayern hat auswärts gespielt, lass uns nach Glasgow gehen. Und da hat man einen Auftritt der Bayern gesehen, der das Ergebnis eigentlich ganz gut widerspiegelt. Also wenn man sich die das anguckt, das war jetzt kein Hurra-Fußball und keine dominierende Partie der Bayern, wie man es vielleicht hätte erwarten können, weil ja Celtic Glasgow im Bereich Champions League und auch gerade wenn man überlegt, dass sie fast auf City getroffen wären in dieser Runde, dann war das deutlich leichtere Los, und dafür war das nicht so eindeutig, wie ich es persönlich mir vorher hätte vorgestellt.
Also es ist natürlich nicht einfach, in Glasgow gegen Celtic zu kicken, wenngleich sie nominell natürlich der Underdog waren. Es war irgendwie komisch, weil es ist auf der einen Seite ein verdienter Sieg gewesen, wie ich finde, und auf der anderen Seite wirkt so ein 2-1 Auswärtssieg in Glasgow natürlich auch schnell wie so ein Arbeitssieg. Vielleicht auch so ein bisschen der Rotation geschuldet. Kompanie hatte, glaube ich, 4 oder 5 mal rotiert. Das heißt, die Automatismen leiden in Anführungsstrichen womöglich, und dann musst du in Glasgow auch körperlich extrem dagegenhalten, um Punkte mitzunehmen. Da wird ja nicht viel Fußball gespielt, traditionell, und dafür ist es dann in Ordnung. Auswärts gewonnen, das passt, und dementsprechend hast du jetzt alle Trümpfe in der Hand, das zu Hause kommenden Dienstag, wenn die Folge hier erscheint, um 21 Uhr einzutüten.
Ja, und wenn man sich nochmal kurz die Statistiken anguckt, der XG-Wert der Bayern ist gar nicht so hoch. Das liegt aber vor allem auch daran, was Olise für ein unfassbares Traumtor geschossen hat, weil der XG-Wert von da war wahrscheinlich bei 0,5. 0-5 oder so, wie der, den er vom 16er einfach in den Winkel schweißt. Richtig schönes Tor nach innen gezogen, mit einem starken Linkfuß abgeschlossen. Und ja, eigentlich machen die Bayern, machen es halt irgendwie so, wie man es erwarten würde. Eisekalt, die treffen kurz vor der Halbzeit, kurz nach der Halbzeit. Und dann weißt du eigentlich, okay, selbst wenn wir jetzt noch einen kassieren, was dann ja auch passiert ist, du gehst mit einem Vorsprung ins Heimspiel und dann weißt du eigentlich, wie du schon gesagt hast, alle Trümpfe in der Hand, da wird nicht mehr viel passieren. Das wird wahrscheinlich irgendwie ein bummeliges 1-2 oder vielleicht sogar 3-0 im Heimspiel. Und dann sollten auch die Bayern in die nächste Runde ins Achtelfinale einziehen. Ansonsten ist das gar nicht so highlightreich gewesen, diese Zwischenrunde. Die ein oder andere Überraschung gab es. Brügge gewinnt gegen Bergamo. Da habe ich kurz die Augenbrauen nach oben gezogen und gedacht, okay, das hätte ich nicht gedacht, dass Atalanta da ins Straucheln gerät, die ja auch in der Serie A dieses Jahr wieder gut mitspielen. Hätte ich eigentlich gedacht, das machen die relativ easy. Und dann können wir vielleicht noch kurz über das absolute Spitzenspiel dieser neuen Runde sprechen. City gegen Real. Das war ein wildes Spiel. Ich habe es mir tatsächlich nur in den Highlights angeguckt, aber in einer sehr ausführlichen Variante, irgendwie 9 oder 12 Minuten waren es, glaube ich, sodass ich echt ein ganz gutes Gefühl bekommen habe, was da passiert ist. Und ja, wilde zweite Halbzeit. Am Ende geht Real mit einem Sieg ins Rückspiel. 90 plus zweite Minute macht Bellingham nach einem katastrophalen Fehler von Manchester City das 3-2. Manchester City dieses Jahr einfach nicht so ganz auf der Höhe, wie man es aus den letzten Jahren kennt.
Nee, stimme ich dir zu. Gleichzeitig ist das ein Ergebnis, mit dem du trotzdem noch nicht raus bist. Klar, du musst jetzt nach Madrid und auswärts das Ding gewinnen. Ist nicht easy, aber machbar ist es trotzdem. Ja. Und
ja.
Ich finde auch, dass in dem Spiel deutlich wurde, dass Real verletzbar ist. Und gleichzeitig hat Real halt wieder Real-Dinge gemacht. Ich meine, so kennen wir die Königlichen gerade im internationalen Kontext ja jetzt schon mehrere Jahre. Wenn du glaubst, du hast sie, wenn du sogar führst, dann drehen die Dinger doch irgendwie und ziehen das bis zum Schluss durch, wenn sie den Henkelpott dann wieder in die Höhe recken. Von daher, man darf gewarnt sein. Aber ich fand es irgendwie auch einen wilden Kick. Ja, also es geht ja schon auch mit dem ersten Tor von Real zum 1-1 mit Mbappé los, der da irgendwie mit dem Schienbein dieses Ding so reinmurmelt.
Das sah richtig wild aus.
Und es hatte so ein komisches Begleitmoment. Du hattest nicht das Gefühl, dass die Tore sich absolut anbahnen. Die kamen jetzt auch nicht aus dem Nichts, aber das Spiel durftest du halt eigentlich zu keiner Minute zumachen. Und das ist, glaube ich, auch die individuelle Qualität, die am Ende auf beiden Seiten ja Trikots getragen hat, die immer in der Lage ist, gerade an so einem Champions-League-Abend einen aus dem Hut zu zaubern.
Ja, und das ist bei Real wirklich, das würden die das trainieren, dieses eigentlich unterlegen sein, aber dann mit dieser individuellen Klasse den Kopf immer noch mal aus der Schlinge zu ziehen und nicht nur irgendwie noch einen Unentschieden zu holen, nachdem du in der 80. Hinten liegst, sondern das dann in den letzten 5-6 Minuten auch einfach noch zu drehen und eisekalt die Fehler auch auszunutzen. Also das ist ja schon auffällig, ne? Also das ist halt, das kennt man von anderen Teams auch, die dann mit individueller Klasse ihre Fehler irgendwie noch wieder ausmerzen können. Aber bei Real, das ist ja fast schon, als würde Ancelotti das einstudieren und sagen, ja, lass die mal in Sicherheit wiegen und am Ende kommen wir nochmal. Und es funktioniert einfach so häufig, das ist wirklich wild mit anzugucken. Aber gut, die haben halt Mbappé und Bellingham. Wenn ich da jetzt irgendwie das mal mit dem HSV vergleiche, die in der zweiten Liga, was den Kader angeht, bis auf 2-3 direkte Konkurrenten, die einen ähnlich tiefen Kader haben, dann müsste das vom Verhältnis her eigentlich auch sein, dass der HSV sozusagen die Bellinghams und Mbappés der zweiten Liga hat. Aber das ist einfach auf diesem Niveau, da kannst du dir halt wirklich gar keinen Fehler erlauben, wenn Bellingham und Vinicius Junior dann irgendwie bereitstehen, um dir den Ball abzujagen und aufs Tor zu laufen. Ja, dann ist halt einfach Querpass-Tor und dann liegst du halt auf einmal hinten und hast einen pickepackevollen Rucksack im Rückspiel. Das musst du erstmal drehen, das Spiel. Im Bernabeu kann man sich auch angenehmere Kulissen vorstellen, um mit dem Rückstand in das Rückspiel zu gehen.
Ich liebe übrigens alles daran, an deinem Humor, den HSV mit Real Madrid zu vergleichen in einem Atemzug. Da
schäme ich mich gar nicht für, weil okay. in der zweiten Bundesliga, da könntest du als Köln-Fan, könnten wir beide sagen, okay, das sind in der zweiten Liga, ist es wie Barcelona und Real von der nominellen Kaderbesetzung. Ja, ist okay. Es halt einfach so. Naja. Also wenn du dir anguckst, wer bei Elversberg rumläuft oder was für Spielermaterial bei anderen Teams rumlaufen, dann musst du eigentlich sagen, der HSV und Köln, gut, ihr seid schon mal direkt wieder aufgestiegen, aber der HSV ist einfach zu blöd. Das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht eigentlich in jedem Spiel komplett überlegen sein müssten. Sind sie halt nicht. Kriegen sie halt Jahre nicht geschissen. Wobei das dann natürlich auch schon wieder ein klares Argument gegen meine Theorie ist, dass sie am Ende wahrscheinlich doch nicht so gut sind. Nur auf dem Blatt Papier. Auf dem Blatt Papier ist der HSV das Real Madrid der zweiten Liga. Das lasse ich mich gerne auch zitieren mit diesem Zitat. Aber bevor ich mich jetzt noch tiefer in mein Loch schaufle, gehen wir jetzt einfach raus aus der Champions League und rein in die Conference League. Zwei Etagen was? Tiefer. Ja, da hat der erste FC Heidenheim was richtig Gutes gemacht und zwar in Kopenhagen ein Spiel gedreht.
Das ist
und
richtig.
Das soll ja wohl nicht unerwähnt bleiben, weil Heidenheim in der Bundesliga kriegen sie irgendwie so gar keinen Fuß auf den Boden, aber in der Conference League läuft es ganz gut und so, selbst nach Rückstand schaffen die es in der zweiten Halbzeit das Spiel zu drehen, sodass eine sehr realistische Chance besteht, dass sie sogar noch eine Runde weiterkommen. Und das möchte ich mir hier an dieser Stelle auch noch einmal ganz bewusst machen, was für den ersten FC Heidenheim in den letzten 3 Jahren alles passiert ist. Ich glaube, mit der einen Relegation sind es vielleicht sogar 4 Jahre. Ich glaube, die hatten einen so ein Gap-Year und waren nicht direkt Relegation und dann Aufstieg, sondern ein Jahr war dazwischen. Aber die haben in den letzten 3-4 Jahren Relegation gespielt, sind aufgestiegen und spielen jetzt in der K.O.-Runde eines europäischen Pokals. Und da möchte ich hier nochmal meinen imaginären Hut vorziehen, dass das mit diesen Möglichkeiten, die der Verein hat und wie die das in den letzten Jahren angestellt haben, das ist einfach richtig gut. Das ist einfach richtig großes Kino. Ich als HSV-Fan habe direkt darunter gelitten, aber da kann ich jetzt in diesem Moment einfach mal drüber hinwegsehen und einfach sagen, Chapeau Heidenheim, das finde ich gut.
Ja, definitiv. Ist auch so ein bisschen diese Ambivalenz drinne, die man ja auch bei anderen Mannschaften in der Vergangenheit beobachten durfte. In der Liga läuft es nur so mäßig, international läuft es ganz gut. Stichwort Dortmund, die haben ja auch immer wieder Spaß international. In der Liga läuft es nicht nur mäßig, sondern beschissen, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Das ist schon, wie soll ich sagen, in Köln hatten wir das auch, als wir mal Euroleague gespielt haben, beziehungsweise Conference League, da lief es auch ganz vernünftig. In der Liga sind wir dann runtergegangen. Das ist halt immer so ein bisschen dieses Bonbon, was du vor allen Dingen als Mannschaft abgreifst, die es nicht gewohnt ist, international zu spielen, wo das eher Ausreißer-Peaks nach oben sind. Extrem schwer, da das Tagesgeschäft nicht aus den Augen zu verlieren. Das ist auch, wenn du mich fragst, natürlich einerseits eine Geschichte, die in der Kaderzusammenstellung und Kaderplanung verortet ist, aber auch einfach in den Köpfen der Spieler stattfindet, die da irgendwie zusammenzuhalten und zu sagen, Jungs, das ist wirklich die Kür, aber die Pflicht ist immer noch der Ligabetrieb.
Das musst du hinbekommen, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Das sehen wir immer wieder, dass das dann irgendwie so motivationstechnisch einfach was anderes ist. Es ist ein anderer Wettbewerb, es ist ein anderer Modus, es sind auf einmal K.O.-Spiele, du hast einfach einen anderen Approach, vielleicht wie du auch an diese Spiele rangehst. Du musst auf einmal international fahren. Das kann dann manchmal wirklich irgendwie so losgelöst sein. Und man vergisst dann vielleicht so ein bisschen auch diesen Liga-Alltag, dass man sagt, scheiße, ey, da stehen wir auf dem Relegationsplatz. Das wird langsam ungemütlich. Und dann hast du aber irgendwie immer so diese kleine Wurst vor dir hin und her baumeln und denkst, ja, aber das ist doch auch ganz nett. Dann verliere ich doch einfach mal kurz das andere aus dem Blick und richte einfach nur auf diesen kleinen Leckerbissen, der sich Conference League nennt, meinen Blick. Und hab da einfach mal ein bisschen Spaß. Und das kriegen sie dieses Jahr auf jeden Fall ganz gut hin. Alleine die Tatsache, dass sie schon ein Spiel gegen Chelsea hatten, das ist einfach, also hättest du mir vor 5 Jahren gesagt, ja, in 5 Jahren, das spielt Heidenheim gegen Chelsea in einem europäischen Pokal. Ja, hätte ich, weiß ich nicht, was ich dann zu dir gesagt hätte, aber es hätte auf jeden Fall irgendwie sehr viel ich hätte nicht dran geglaubt, um das einfach mal kurz abzukürzen. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Ja, und jetzt sind wir da, wo wir sind und es ist soweit. Bevor ich jetzt hier einfach so durch meine Themen durchratter, hast du noch ein bisschen was für die Fußballwoche? Ich habe hier noch so 2, 3 kleinere Themen, die hier nicht unerwähnt bleiben sollen, wo wir aber jetzt aber auch nicht sehr lange drüber sprechen müssen. Habe dann aber noch einen kleinen Ausflug vor, bevor wir in 3 aus 9 gehen. Deswegen erstmal die Frage an dich. Was hast du so auf deinem schlauen Zettel?
Ja, also ich habe auf dem schlauen Zettel ein Thema, das mir so ein bisschen wehtut. Und zwar ist Omar Marmoush offensichtlich angekommen in der Premier League und hat beim 4:0 gegen meine Magpies, gegen Newcastle, Tor 1, 2 und 3 gemacht, wurde dann unter tosendem Applaus in der 75., 76. Minute ausgewechselt. Haaland hat dann noch das 4. gemacht. Und ich dachte mir nur so, scheiße, wieso fängt der ausgerechnet heute an, Spaß zu haben und Tore zu schießen? Da waren wir komplett unterlegen. Trotzdem mit einem kleinen lachenden Auge freut es mich für Marmoush, dass er da jetzt offensichtlich wirklich angekommen zu sein scheint. Und ich freue mich, dass Liverpool trotzdem seine Hausaufgaben erledigt hat, 2-1 gewonnen hat, das heißt weiter den Abstand auf City groß hält. Arsenal hat auch gewonnen. Wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ist es immer noch der Fiebertraum Nottingham, Arsenal und Liverpool, genau wie vor dem Spieltag 1, 2 und 3. City hat sich jetzt vorgeschoben auf 4 und trotzdem sind es ja nach wie vor bei gleicher Anzahl von Spielen 16 Punkte. Aber wir haben auch schon Pferde kotzen sehen und du hast ja vor 2, 3 Folgen City raus kommuniziert aus dem Titelkampf.
Ja, ich bleibe auch bei.
Ja, ich weiß. Also es wäre jetzt wäre ja auch fahrlässig, jetzt zurückzurudern. Aber ich bin wirklich sehr gespannt, ob das nicht nochmal eng wird nach hinten raus. Und dann beim Blick auf die Tabelle in England musste ich feststellen, es hat sich jetzt ein bisschen was getan. Die 3 letzten Plätze werden alle durch eine Mannschaft mit einem kleinen N für New in Klammern belegt. Das heißt, alle Aufsteiger sind im Moment auch auf den Abstiegsplätzen. Das fand ich dann doch interessant genug, um dem ganzen Jahr Erwähnung zu schenken. Und dann das zweite Thema, das ich nur kurz erwähnen will, weil wir letzte Folge drüber sprachen und das auch ausführlicher. Real Madrid beschwert sich mal wieder über die Schiedsrichterentscheidungen und zahlt weiter ein auf das Konto. Der Schiedsrichterverband in Spanien hat sich gegen uns verschworen. So geht es nicht weiter und wir spielen hier gegen ein korruptes Konstrukt. Das sind noch so 1, 2 Kleinigkeiten, die ich international aufgeschnappt habe und mit dir teilen wollte.
Ja, habe ich natürlich auch verfolgt. Für euch oder für dich in dem Fall, für Newcastle ist es ärgerlich, aber geil für Marmoush, dass der auch schöne Tore gemacht hat. Einfach gerade das erste, einen schönen Heber, zweiten macht er auch gut. Finde ich dann immer, freut mich persönlich immer zu sehen, weil ja viele immer sagen, dass die Bundesliga von der Qualität einfach nicht so gut ist. Wenn dann Spieler aus der Bundesliga in andere Ligen gehen und zeigen, dass sie durchaus Fußball spielen können und dass diese Liga nicht die sogenannte Farmliga für die Premier League ist, sondern dass die auch dort direkt eine gute Rolle spielen, freut mich dann immer, weil ich nach wie vor viel von der Bundesliga halte. Nicht im Konzept, sondern im Zuge der Premier League müssen wir auch leider noch über die Verletzung von Havertz sprechen. Der fällt wahrscheinlich die ganze Saison aus, ist natürlich auch für die Nationalmannschaft ärgerlich, aber lieber dieses Jahr als nächstes Jahr. Das ist vielleicht der kleine Wermutstropfen, aber ja, der Havertz-Kai fällt sehr wahrscheinlich den Rest der Saison aus und kann damit nicht mehr im Meisterschaftsrennen eingreifen. Sind immer noch 7 Punkte Abstand. Liverpool hat ja heute schon wieder gewonnen. Und ein Spiel war bereits am Freitag. Hast du das Tor von Mitoma gesehen? Brighton gegen Chelsea.
Nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur das Ergebnis gesehen und mir gedacht, das ist auch eine richtige Achterbahnfahrt, die der Fabi da hinlegt mit Brighton. Erzähl, ja. Wie war das Tor?
Ja, nach 0-7, 3-0, 0-7 gegen Nottingham, jetzt 3-0 gegen Chelsea. Und es war von der Konstellation ähnlich wie das erste Marmoush-Tor. Langer Ball vom Torwart und dann direkt auf den Stürmer und ein Tor erzielt. Aber der Ball fliegt natürlich dementsprechend irgendwie 80 Meter über den Platz. Und Mitoma aus vollem Lauf lässt den Ball einfach auf seinen Fuß fallen und hat ihn perfekt am Fuß einen Gegner aussteigen lassen und dann einfach ins lange Eck geschossen. Das sah sehr einfach aus. Und wir wissen beide, wenn wir an dieser Stelle gestanden hätten, dann wäre der Ball 7 bis 9 Meter von unserem Fuß abgesprungen und es wäre nichts draus geworden. Aber krass zu sehen, was für eine Qualität auf beiden Seiten ist. Also einmal der Torwart als auch in der Offensive, dass es mittlerweile ein probates Mittel ist, einfach zu sagen, ey, wir haben da vorne einen schnellen Stürmer, der pflückt dir alles runter. Wenn der Gegner nicht aufpasst, läuft er im Rücken weg und der Torwart hat die Fähigkeit, mit dem Ball am Fuß solche Pässe zu spielen. In dem Fall Verbruggen. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, ob das wirklich für Top-Mannschaften, die vielleicht auch manchmal gegen Gegner spielen, die sonst eher tief stehen, aber dann bei einem eigenen Abstoß, Abschlag doch mal ein bisschen aufrücken und dass dann das wirklich eine Möglichkeit ist, einfach für so ein Team mit so einem Torwart und so einem Stürmer, einfach, ja, wir schlagen das Ding lang, der pflückt das runter und dann schießen wir hier ein Tor. Das war wirklich, also habe ich so lange nicht mehr gesehen, was technische Fähigkeiten angeht, wie man sich so ein Tor in dem Fall erarbeitet. Das sah richtig nett aus, sag ich dir, wie es ist.
Weißt du, was auch richtig nett aussah? Das ist zwar nicht wirklich international, aber doch irgendwie erwähnenswert. Der MSV Duisburg hat in der 4. Liga vor letzte Woche, glaube ich, Derby zu Hause gegen Oberhausen gespielt, Rot-Weiß Oberhausen. Und da waren einfach Full House über 27.000, riesige Choreografie, ziehst dir rein. Also das war wirklich komplett wild in der Regionalliga West. Und das ganze Ding ging dann leider verloren gegen Oberhausen 0-2. Duisburg ist, glaube ich, Tabellenführer aktuell. Und ich habe dann mal geguckt, die haben in der Folge...
Wann war das?
Vor Ende Januar, also vor 2-3 Wochen.
Ah ja.
Und dann habe ich mal geguckt, die haben in der Folge 2 weitere Ligaspiele bestritten. Und zwar gegen Paderborn 2 und gegen, und jetzt komme ich, den SC Hohkeppel. Und da hab ich mir die Augen gerieben und wollte dich fragen, SV Eintracht Hohkeppel, sorry, und wollte dich fragen, ob du zur Hölle nochmal weißt, jemals schon mal was vom SV Eintracht Hohkeppel gehört hast.
Nö.
Ich auch nicht. Nie. Ich habe das
gegoogelt. Also das Logo sieht wild aus, das Logo sieht aus, als wäre das irgendeine Supermarktkette.
Ich habe das gegoogelt. Das ist im Oberbergischen irgendwo. Also in der Nähe von Lindlar oder sowas, keine Ahnung. Das ist bemerkenswert, finde ich. Klar, wir reden jetzt hier nicht über die zweite Bundesliga, ne? Aber ich habe noch nicht genug recherchiert. Mich würde tierisch interessieren, wie die es geschafft haben, da überhaupt eine Rolle zu spielen in der Regionalliga West. Also ich gucke jetzt ja schon wirklich ein paar Jahre Fußball, aber von denen habe ich noch nie was gehört.
Sind auch gerade erst aufgestiegen. Ich bin hier gerade auf dem Wikipedia-Artikel und die sind tatsächlich jetzt vor dieser Saison aufgestiegen, haben aber immerhin, das soll jetzt bald umgebaut werden, ihr Stadion.
Echt?
Aktuell nutzen sie das Stadion des 1. FC Düren, die Westkampfbahn. Das eigene Stadion, ja, klar, Lindlar Köttingen, soll für 1,75 Millionen Euro umgebaut werden, um es für die Regionalliga zu ertüchtigen, ist das Wort, was hier geschrieben ist.
Na, guck mal. Ja.
Dann viel Spaß. Eintracht Hohkeppel, der SV, H-O-H-E, S-V-E, sag ich da.
Ja.
Macht gar keinen Sinn. SVH wäre es ja, aber SV Eintracht, Sportverein Eintracht, ja, ist ja auch egal. Aber guckt euch mal das Logo an. Das sieht wirklich irgendwie aus, als wäre so ein bisschen wie eine Abwandlung von Netto. Gelb-Schwarz, sieht wild aus. Mal gucken, wo die am Ende der Saison landen. Wie viele da sind die jetzt gerade?
Ich weiß nicht, die sind irgendwo unten.
Vorletzter.
Irgendwo unten grade drin. Meinte ich gesehen zu haben, ob die jetzt letzter, vorletzter sind, keine Ahnung. Aber ziemlich, ziemlich wild. Ich muss sagen, was dann besonders spannend war, ich habe gesehen, der Hohkeppel hat auch einen Wirtz vorne drin. Das ist ja, Enzo Wirtz.
Anderes Niveau.
Ja, anderes Niveau. Enzo Wirtz, und ich muss hinterher schieben, sie sind nicht verwandt oder verschwägert.
Na gut.
Na gut.
Enzo Wirtz, ja. Remember that name. bevor wir zu 3 aus 9 gehen, ich habe hier noch ein Thema auf dem Zettel und normalerweise bereitest du dann immer schön noch so ein bisschen Background-Informationen vor, aber wir haben es einfach lange nicht mehr gemacht, deswegen werfe ich diesen Leckerbissen jetzt einfach hier rein. Titeltore, Temperamente,
ui.
Fußballer des Monats, Februar 20, falsch, 2005, 20 Jahre her.
Ja.
Und da habe ich nämlich drei Namen, die hatten wir alle noch nicht. Und dann möchte ich wenigstens kurz mal mit dir durchgehen, was du zu diesen Namen zu sagen hast. Wir gehen von Platz 3 zu Platz 1. Das heißt, wir fangen auf dem niedrigsten Platz auf dem Treppchen an.
Ja.
Und dann können wir uns da so ein bisschen längs hangeln. Und vielleicht haben wir ja die eine oder andere Anekdote zu diesen Spielern, bevor wir zum Tagesgeschäft Bundesliga und 3 aus 9 kommen. Der erste Name auf diesem, auf meinem kleinen Notizzettel ist Lucio.
Geiler Typ. Was fällt mir als erstes zu ihm ein? Der hat ziemlich ausgeprägte Wangenknochen.
Ja.
Und hatte immer so eine Kurzhaar-Igel-Frisur auch, ne? Oder?
Sehr kurze Haare immer gehabt, ja.
Und er war letzten Endes wahrscheinlich einer derjenigen, der den Vorwärtsdrang als Defensivspieler erfunden hat. So dieses typische, ich habe den Ball und treibe das Leder über die Mittellinie.
Ja, das sind so legendäre Solos gewesen, vor allem bei Leverkusen habe ich die auch im Kopf.
Ja.
Über Leverkusen in die Bundesliga gekommen, dann auch noch ein paar Jahre bei Bayern gespielt und tatsächlich dann aber erst bei Inter Mailand die Champions League gewonnen. Also wenn man so seine Vita anguckt, der hat 3 Meisterschaftstitel, der ist Weltmeister geworden 2002, dann hat er zusätzlich noch die Champions League mit Inter Mailand gewonnen und ist auch noch hier und da italienischer Meister und Pokalsieger, glaube ich, auch gewonnen. Also richtig erfolgreiche Karriere als Spieler gehabt und dann aber irgendwie gefühlt auch komplett von der Bildfläche verschwunden, für mich zumindest. Es gibt ja andere Brasilianer, die mit Bundesliga-Vergangenheit ausgestattet sind, die man dann immer noch mal hier und da sieht. Von Lucio bekommt man zumindest in Deutschland irgendwie so gar nichts mit, habe ich das Gefühl. Ja, aber gute Karriere, kann man nicht anders sagen. Hinten raus noch ein bisschen in Brasilien gekickt, hat tatsächlich dann auch noch mal, das habe ich schon häufiger gehört, dass sie dann noch mal nach Indien gehen. FC Goa 2016 und hat aber vorher dann irgendwie schon 1-2 Stationen in Brasilien gehabt, bevor die Karriere beendet wurde. Schätz mal, wie viele Länderspiele der hat. Fand ich crazy, die Zahl.
Kann ich nicht sagen, 62.
105.
Was?
Ja, finde ich schon richtig, richtig stark einfach. Der war ja auch in Innenverteidiger-Duo, glaube ich, zusammen mit Roque Junior beim Weltmeistertitel 2002. Ich verifiziere das gerade nochmal, um zu gucken, wer in der Startaufstellung stand. Aber ich meine, das war ein Bundesliga-Duo. Ah, zu dritt. Okay, die haben mit einer Dreierkette gespielt. Lucio Edmilson, Roque Junior und auf den Außen Cafu und Roberto Carlos.
Junge.
Und fand ich damals einfach schon bemerkenswert, dass 2 Bundesliga-Innenverteidiger für Brasilien Weltmeister werden. Weil wenn du dir die Mannschaft sonst durchliest, gerade in der Offensive, waren das halt absolute Weltstars. Und davon waren Lucio und Roque Junior zu dem Zeitpunkt sehr weit entfernt. Vorne hast du Rivaldo, Ronaldo und Ronaldinho gehabt. Und dann auch so Leute wie Roberto Carlos und Cafu. Die Doppel-6 tatsächlich finde ich auch gar nicht so überragend mit Gilberto Silva und Kleberson. Gilberto Silva zu dem Zeitpunkt vielleicht sogar auch in der Bundesliga, oder? Ich gucke gerade noch mal. Der war doch bei Hertha BSC, aber ich weiß nicht, ob er da war, da nicht schon vielleicht bei Arsenal London war. Ja. Nee, ich verwechsel den. Moment mal. Vergiss alles, was ich gesagt habe.
Ja,
der hat
ja
nichts mit Hertha am Hut. Der war bei Arsenal zu dem Zeitpunkt. Mit wem meine ich denn jetzt?
Mein Gott, das ist same.
Ja,
was ich,
Potato.
Was ich total wild fand, war, als Lucio, ich weiß nicht mehr, ob er da bei Leverkusen oder bei Bayern gespielt hat. Damals war es ja noch erlaubt, sein Trikot auszuziehen, nachdem man ein Tor erzielt hat.
Ah ja, stimmt.
Und er hat einmal sein Trikot beim Jubeln ausgezogen und verloren. Und dann musste er samt Mannschaftskollegen erstmal minutenlang sein Trikot versuchen wiederzufinden. Das fällt mir noch ein. Das war lustig. Und
ja, Jesus liebt dich, stand doch immer auf den Shirts.
Ja, das auch, genau. Und er war ja auch so Thema nach vorne verteidigen, offensive Dribblings in der Spieleröffnung. Es gab doch auch, wer war das denn? Einer seiner Trainer hat doch immer gerufen, Lucio, bleib hinten bitte.
Das ja, so kann geil. Man aber auch verstehen.
Wie
also der hat echt regelmäßig Ausflüge nach vorne gemacht. Bevor wir zum nächsten Namen kommen, einmal noch eine Ja- oder eine Entweder-Oder-Frage für dich. Welches dieser Trios in der Offensive findest du besser? Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho oder Neville, Klose, Schneider?
Ja, natürlich Zweiteres.
Ja, Neville, Klose und Schneider, das sind die deutschen Brasilianer gewesen. Ja, also wenn du dir die Weltmeisterschaftsfinalaufstellung von Deutschland 2002 anguckst, dann fragst du dich einfach wirklich nur, wie? Wie seid ihr ins Finale gekommen? Ich ratter die nochmal kurz durch. Also Kahn offensichtlich, der war, glaube ich, sogar Spieler des Turniers, obwohl die verloren haben, weil der hat da alles rausgefischt. Aber dann Metzelder, Ramelow, Linke, Bode, Jeremies, Hamann, Frings, Schneider, Neville, Klose. Davon haben danach genau noch drei Spieler mit Kahn, vier eine größere Rolle in der Nationalmannschaft gespielt. Ja, Schneider 2006 noch, aber ansonsten eigentlich nur Klose und Metzelder. Der Rest, der war dann auch schon danach irgendwie ziemlich weg vom Fenster. Es kam noch 2004 noch ein unsägliches Turnier und ab 2006 kam dann so ein bisschen die jungen Wilden. Aber also, das ist eine Aufstellung für die Ewigkeit.
Ja, weiß ich nicht. Wen hast denn du auf Nummer 2 stehen?
Simon Jentsch.
Ach du Scheiße, Alter. Ja, keine Ahnung. Also was?
Da gibt es nicht so viel zu sagen. Ne? Was macht er heute? Was glaubst du?
Das klingt wie eine Suggestivfrage. Du weißt wahrscheinlich, was er macht.
Das ist absolut richtig.
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat er eine Boutique. Ich weiß es nicht.
Nö, der ist Torwarttrainer bei dem FC Bayern in der U17.
Ach was.
Der ist noch am Werk, der Gute. Der ist mittlerweile 48 Jahre alt. Und der ist jetzt seit 2019 schon Torwarttrainer in der U17 bei den Bayern. Als Spielerkarriere beendet hat er 2013, das kam mir auch tatsächlich, mir kam es deutlich länger vor, dass der vorher, viel früher schon seine Karriere beendet hat. Aber der hat tatsächlich bis 2013 gekickt, dort noch für Augsburg im Einsatz gewesen. Ja, ich glaube, seine bekannteste Station war wahrscheinlich die bei Wolfsburg, würde ich sagen, oder? Ja. Da war, glaube ich, irgendwie 6-7 Jahre. Hat immerhin auch mal eine stolze Ablöse von 2,85 Millionen gekostet. Das finde ich ganz schön ordentlich, Anfang der 2000er für einen Torwart.
2,58. Ich habe hier nebenbei jetzt doch noch mal Live-Research angeworfen und Folgendes gefunden. Und das finde ich dann doch lustig und möchte ich mit dir teilen, lese ich zum ersten Mal. Es gab mal ein Trainingslager in Spanien und da war es wohl so, dass Jentsch aufgrund seiner äußerlichen Ähnlichkeit mit einem lokalen Kellner mehrfach von Hotelgästen um Bestellungen gebeten wurde. Und,
das ist wild.
Ja, und Jentsch hat mitgespielt und die Verwechslung nicht sofort aufgeklärt und hat einfach die Bestellung gelegentlich angenommen, weitergereicht und dann die Gäste informiert, dass er kein Kellner ist, sondern Fußballprofi. Finde ich lustig.
Das ist wirklich lustig, ja. 1,96 Meter groß, der gute Mann, hat er auch immer so, der hat auch immer eine geile Frisur. Das sind so Frisuren, die mittlerweile im Fußball irgendwie ausgestorben sind. So ein bisschen längere Haare hinter die Ohren gelegt. Ja, Simon Jentsch, stark. Ich habe ihn hier in der Galerie von transfermarkt.de in einem schönen VW Tiguan-Trikot. So ganz hässliches Silber, ein helleres und ein dunkleres Silber, so ein Torwart-Trikot. Das in Kombination mit dem grünen Logo. Das war nix. Da müssen wir nochmal ran. Genauso müssen wir jetzt an die Nummer 1 ran. Und es ist ein Spieler, vielleicht errätst du anhand der Vereinshistorie.
Boah, da bin ich schlecht.
Den Spieler. Okay, in der Bundesliga haben wir den HSV, Bremen und Schalke. Und dann HSV, die einzige.
Bremen und Schalke.
Und dann noch Beşiktaş Istanbul. Das waren die wichtigsten Stationen.
HSV, Bremen und Schalke. Nee, erzähl.
Okay, Fabian Ernst.
Um Gottes Willen, Junge, Alter.
Ja, Doublesieger mit Bremen geworden. Der hat den Weg vom HSV 2000 zu Bremen gemacht, 2005 dann zu Schalke. Vorher aber das Double gewonnen, Meisterschaft und Pokal. Ist türkischer Meister, zweifacher türkischer Pokalsieger und hat außerdem den deutschen Ligapokal gewonnen. So, jetzt kommst du.
Ja, jetzt komme ich. Ich weiß nichts über Fabian Ernst. Ich kann dir nichts. Der Typ ist für mich, ich weiß es gar nicht. Ich höre den Namen auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder, muss ich gestehen.
Der ist bei mir auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich habe ihn immer in Erinnerung als einen sehr verlässlichen Comunio-Punkter und zwar im Dress von Schalke 04. Das war so ein Kandidat, der hat immer eine 3,0 gezogen. Auf der 6 bei Schalke, der hat dir immer solide die 4 Punkte da reingedrückt, ohne Probleme. Und er kommt halt auch aus dieser Zeit der deutschen Nationalmannschaft, wo wir halt einfach nicht gut besetzt waren, so dass auch Fabian Ernst 24 Länderspiele gemacht hat, ab 2002 beginnend und dann wahrscheinlich in der Zeit, wo er bei Bremen war, wo sie eine sehr gute Rolle gespielt haben, hat er das ein oder andere Mal das Trikot überziehen dürfen. Ich versuche gerade nochmal rauszufinden, ob der auch EM-Fahrer oder WM-Fahrer war. Das würde mich tatsächlich aber wundern. Fabian Ernst, EM-WM-Teilnahme. Hast du wahrscheinlich auch nicht im Kopf, ne?
Nö.
Ah ja doch, 2004 in Portugal war er dabei. 2006 wurde er in letzter Minute überraschend nicht nominiert. Dann hätten wir Italien geschlagen. Also Jogi Löw, Jürgen Klinsmann, ihr wart schuld, dass Fabian Ernst nicht mit dabei war. Der hätte uns auf der 6, ja, keine Ahnung, was er hätte machen sollen, damit wir das gewinnen. Aber jetzt wissen wir, warum wir es nicht geschafft haben. Und das waren dann auch schon die drei Namen, die ich dir heute einfach mal um die Ohren geknallt habe, damit wir einfach mal ein bisschen wieder hier und da Titeltore, Temperamente hier einfließen lassen. Das waren so richtige Bundesliga-Legionäre. Manchmal hat man hier so Spieler, die waren dann vielleicht nur ein, zwei Jahre in der Bundesliga, aber die Jungs, die haben jahrelang gearbeitet in dieser Liga.
Ja, ob das jetzt gut ist oder schlecht, das kann ja jeder Einzelne bewerten. Aber wo du gerade die Liga ansprichst und so richtige Bundesliga-Legionäre, lass uns doch gerne mal zu 3 aus 9. Ich sehe nämlich, wir haben hier schon wieder einiges an Minuten verplappert, mit der Vergangenheit uns beschäftigt. Lass mal in die Gegenwart springen.
Machen wir. Eigentlich hätte ich gedacht, für diesen Spieltag haben wir natürlich Bayern oder beziehungsweise Leverkusen gegen Bayern hier. Nö. Da wollen wir nur kurz drüber sprechen, weil das Spiel war relativ ereignisarm. Es ging 0-0 aus, Spoiler, sodass wir gesagt haben, lass uns lieber über andere Spiele sprechen, wo ein bisschen mehr passiert ist. Willst du noch was zu dem Spiel sagen oder wollen wir sagen, ja, war ein enttäuschendes Topspiel, lass uns zu den anderen Spielen gehen?
Ja, nur so viel, dass Leverkusen die viel, viel bessere Mannschaft war und eindeutig hätte gewinnen müssen. Mir tut es nicht leid, aber ich glaube, dieses Unentschieden fühlt sich wie eine Niederlage an und es ist das erste Mal, dass Bayern so richtig in Not gekommen ist und dahergespielt wurde. Nur das Ergebnis spiegelt es halt nicht wieder.
Ja, das XG-Verhältnis ist 2,16 zu 0,05. Dementsprechend, ohne das Spiel gesehen zu haben, ich war zu der Zeit im Kino. Hier kleine Empfehlung auch für die Kinomäuse unter euch. Guckt euch den Film Kneecap an. Geht um eine irische Hip-Hop-Gruppe, die auf irisch, also auf Gaelic, ihre Songs performt. Und das war richtig gut. Es war ein gutes Alternativprogramm. Ich habe mich danach dann auch nicht geärgert, irgendwie ein absolutes super Top-Spiel in der Bundesliga verpasst zu haben. Falls ihr kleine Kinomäuse seid, guckt euch diesen Film an. Es ist ein Daumen nach oben von mir, wie in der TV-Spielfilm damals, 3 Daumen von 3. und damit, mit diesen Worten gehen wir zum ersten Spiel aus 3 aus 9, was wir heute dabei haben. Und es ist das Spiel Stuttgart gegen Wolfsburg. Und vorweg gesagt, das Ergebnis, das Spiel ist anders ausgegangen, als ich das vorher prognostiziert hätte, so wie einige Ergebnisse an diesem Spieltag. Das waren durchaus ein paar Überraschungen dabei. Wolfsburg gewinnt das. Wolfsburg gewinnt das sogar nach Rückstand in der zweiten Halbzeit und dreht das Spiel auf 2-1. Stuttgart geht erst mit einem richtig, richtig schönen Treffer von Woltemade in Führung. Lionel Woltemade könnte man auch sagen. Trotz knapp 2 Meter Körpergröße hat er es geschafft, 2, 3 Spiele aussteigen zu lassen und dann auch noch gekonnt abzuschließen. Und das war ein Spiel, das plätscherte so ein bisschen vor sich her. Dann dachte man, okay, eigentlich das Team, was jetzt hier das erste Tor macht, das sollte das dann wahrscheinlich auch über die Runden bringen. Ja. Da haben wir die Rechnung nicht mit den Wölfen gemacht, mit Simon Jentsch's Ex-Club. Und dementsprechend haben die dann nochmal richtig angezogen. Und Thiago Thomas, der ehemalige Stuttgarter, macht den Ausgleich. Und dann für mich jetzt schon der Spieler der Saison von Wolfsburg. Amura verwandelt einen Elfmeter knapp. Mhm. Nübel war dran, aber dennoch erzielt er das 2-1. Und so geht dann auch dieses Spiel aus. Und ja, vielleicht sagst du jetzt mal, wie du das Spiel wahrgenommen hast. Ich habe da noch so 1, 2 Gedanken zu, aber ich bin ja nicht alleine hier und möchte hier auch keine Monologe halten.
Okay. Komisches Spiel. Also so ein Spiel, von dem, das passt so ein bisschen zur Stuttgarter Saison.
Witzig, genau das wollte ich sagen, aber ich wollte dir erstmal den Vortritt lassen. Das wären genau meine Worte gewesen. Das passt zur Inkonstanz von Stuttgart. Ja, aber weiter im Text.
Also es ist, glaube ich, über die ganze Saison bisher keine Phase der Stuttgarter auszumachen, die entweder über längere Zeit komplett nach unten oder nach oben gezeigt hat. Es ist immer, wenn du dachtest, boah, jetzt geht's ab in den Negativstrudel, haben sie ein Spiel gewonnen. Und immer, wenn du dachtest, boah, jetzt reiten sie eine Welle, haben sie ein Spiel verloren. Ganz, ganz merkwürdig. Ja. Und trotzdem eine okay verdiente Niederlage. Ich habe mir die Stats reingezogen. Nichts, was jetzt irgendwie außergewöhnlich war. Lustig fand ich maximal, dass die Laufleistung auf beiden Seiten exakt 115 Kilometer zu Buche stehen hatte. Und ja, also was macht Stuttgart mit diesem Spiel? Das ist, ich finde es ganz schwierig. Wenn man das Ganze jetzt mal auf die Tabelle runterbricht, dann muss man sagen, es sind nur noch zwei Punkte, die beiden Mannschaften nach diesem Spiel trennen. Stuttgart rutscht auf 6 runter mit 35 Punkten. Wolfsburg rutscht auf 8 hoch mit 33 Punkten. Dazwischen die Borussia im Sandwich. Also es ist
Die Borussia aus Gladbach müssen wir dazu sagen, weil Dortmund ist in diesen Sphären der Tabelle schon lange nicht mehr unterwegs.
Ja, aber was man sagen muss, Ralf Hasenhüttl, der ist ja irgendwie ein Spieler, ein Trainer, den wir hier noch so gar nicht so wirklich beleuchtet haben. Natürlich, als er bei Wolfsburg angeheuert hat, haben wir kurz über ihn gesprochen. Aber ehrlicherweise, der hat das ganz gut hingekriegt, da für mein Dafürhalten, die Wölfe wieder zu stabilisieren und ich traue es mich fast gar nicht zu sagen, erfolgreich zu machen. Also die haben aus den letzten, was haben wir hier, 2, 4, 5 Spielen ein Spiel verloren, nämlich gegen die Bayern und auch das knapp mit 3-2. Und ansonsten einigermaßen vernünftig performt im neuen Jahr.
Ja, das sah zum Start von Hasenhüttl bei Wolfsburg noch gar nicht so viel besser aus. Und man hat gesehen, das ist einfach ein anderes Spiel, was er spielen lässt im Vergleich zum Trainer vorher mit Niko Kovac. Da mussten sich erstmal Mechanismen auch etablieren, aber mittlerweile sieht es ganz gut aus. Es ist eine sehr ausgeglichene Saison, wenn du dir die Spiele anguckst. 22 Spiele, 9 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen. Ja, viel ausgeglichener kannst du eigentlich in der Saison nicht spielen, aber dennoch, du hast es gerade schon angesprochen, gibt es einen leichten Aufwärtstrend zu erkennen und auch der Punkteschnitt, den Hasenhüttl bei Wolfsburg insgesamt hat, wenn ich das mal auf 34 Spiele hochrechne, dann kommst du auf 55 beziehungsweise 56 Punkte und wenn wir uns die letzten Jahre angeguckt haben, dann kannst du ziemlich sicher sagen, dass das für Europa reicht, für die Euroleague, mindestens für die Conference League, das waren letztes Jahr deutlich weniger Punkte und dann kann man schon davon sprechen, dass der Wolfsburg mit den Mitteln, die sie auch haben, erfolgreicher gemacht hat, als es vorher der Fall war und auch die Ergänzungen, die sie jetzt im Kader haben, wie ein Amura oder auch jetzt haben sie nochmal Skov Olsen geholt, einen der besten Spieler von Brügge für die Außen, der da auch nochmal mehr Variationen reinbringt in das Offensivspiel, die haben Kolierakis geholt, Wavro für die Innenverteidigung, ist auf einmal die Stamm-Innenverteidigung und das funktioniert langsam. Geht so langsam, Stück für Stück wird das da irgendwie besser, sodass die jetzt regelmäßig punkten und ich bin mir ziemlich sicher, dass es am Ende im europäischen Geschäft enden wird, wenn wir in der Bundesliga den 7. Platz dazu bekommen mit der Conference League, aus unterschiedlichen Gründen, wenn der Pokalsieger irgendwie schon Champions League spielt etc., dann ist das immer gut möglich und dann glaube ich, hat am Ende Wolfsburg die Nase vor Gladbach, wenn Dortmund jetzt nicht noch wirklich einen guten Run hinlegt, was wir in den nächsten Wochen gut beobachten können mit den Gegnern, die auf Dortmund warten, kommen wir gleich zu. Aber ansonsten könnte ich mir gut vorstellen, dass Wolfsburg nach so ein paar verlorenen Jahren mal wieder europäisch spielt. Die Kaderqualität gibt es definitiv her und jetzt haben sie auch noch einen Trainer, der weiß, was man damit anstellen kann. Ja, wenn das einigermaßen so weitergeht, sehen wir wahrscheinlich Wolfsburg nächstes Jahr europäisch, zumindest in der Conference League, was ja dann schon mal ein kleiner Erfolg wäre für die Wölfe.
Yes. Mir war gerade noch irgendwas eingefallen zum Spiel, jetzt ist es weg. Ach ja, doch, ich hab's wieder. Justin Diehl, der Ex-Kölner, der ja hier unter Knatsch unbedingt aus der Domstadt Richtung Cannstatt flüchten wollte, war jetzt viel verletzt, kam wieder auf den Platz und hat den Gegentreffer zum 1:2 mit eingeleitet. Ist keine Schadenfreude, vielleicht ein bisschen.
Erstmal nur eine Tatsache.
Aber erstmal nur eine Tatsache, genau. Ja. Du hast die Dortmunder schon erwähnt. Wollen wir mit dem Spiel weitermachen?
Können wir, weil normalerweise bin ich ja sehr pedantisch, was die Reihenfolge und Ablauf des Spieltags angeht. Aber dadurch, dass alle drei unserer Partien in der Konferenz stattgefunden haben, können wir das gerne machen, auch wenn ich hier in meiner Übersicht das andersrum habe. Aber so viel Flexibilität zeige ich dir jetzt hier, das bringe ich dir entgegen.
Schön.
Und dann sprechen wir über ein vermeintliches Revierderby, was irgendwie keins ist. Wir sprechen über VfL Bochum gegen die Dortmunder Borussia und wir haben gerade schon das Thema Schadenfreude angesprochen und die möchte ich hier nicht verbergen, weil ich muss wirklich sagen, ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln bei der Borussia, weil das, was da schon wieder passiert ist, war ein Doppelschlag von Masuras, dem Neuzugang aus Griechenland, der in der Doppelspitze mit Hofmann agierte. Und mindestens das zweite Tor hat das Kopfschütteln so weit bei mir verstärkt, dass ich fast vor einer Nackenstarre stand, weil was zum Teufel macht Niklas Süle da? Der gute Mann kommt nach langer Zeit mal wieder in die Startelf, er bekommt das Vertrauen als Rechtsverteidiger zu agieren und spielt dann, ich habe dir glaube ich bei WhatsApp geschrieben, er spielt Kickbase-Jargon, er spielt Pass des Todes.
Ja, das hast du geschrieben, genau das hat er auch getan. Und du kannst dir diese Wiederholung 5-mal angucken und wirst nicht schlauer draus, weil du jedes Mal, wenn du dir diese Szene anguckst, als Fan denkst, nein, tu's nicht, du siehst es doch, es ist doch absehbar, jeder sieht's doch, du musst es doch auch sehen, bitte spiel den Pass nicht. Und dann spielt er den Pass. Das ist halt keine Situation, die in einer Sekunde erzählt ist, sondern
dieser Zweikampf,
ja. Der deutet sich halt gefühlt über Minuten an. Und dann kommt der Ball und Masuras, du sagtest, es bleibt dann auch eiskalt, braucht 120 Sekunden für einen Doppelpack und gleichzeitig auch zum Endstand, zum 2:0. Ich fand das Spiel unter Betrachtung verschiedener Tatsachen spannend. Einmal, weil es ja dieses kleine Revierderby ist, das verspricht Brisanz schon per se. Dann, weil Timo Horn, der alte Geistbock, das erste Mal seit gefühlten Ewigkeiten wieder in der Bundesliga auf einem auf dem Platz stand.
Das war ein anderes Jahrzehnt, als ich den das letzte Mal in der Bundesliga auf dem Platz gesehen habe. Also wirklich, das kommt mir so lange hervor. Dabei sind es wahrscheinlich zwei, drei Jahre, oder?
Ja, ein bisschen länger. Marvin Schwäbe hat ihn ja verdrängt. Dann ist er ja noch mal für so einen Kurzausflug nach Österreich zu Salzburg gewechselt. Also, wie dem auch sei, irgendwie hat es mich für ihn gefreut, dass er dann auch noch zu Null spielt und als absoluter Underdog gegen Borussia Dortmund gewinnt. Freut mich auch. Für alle, die es mit Dortmund halten, muss ich sagen, tut mir leid, weil das war irgendwie, tja, was war das? Es war auf jeden Fall die zweite Liga-Niederlage für den neuen Trainer Niko Kovac, der damit Historisches schafft, denn es gab nur einen Trainer, der das vorher geschafft hat und ich weiß schon gar nicht mehr, wer es war. Das ist Ewigkeiten.
Oh ja, das hatte ich auch im Kopf. Beziehungsweise es wurde in der Konferenz erwähnt. 80er Jahre auf jeden Fall.
Ja, es ist wirklich Dekaden her. Und ich würde mal behaupten, wenn dieses Spiel, über das wir vorhin sprachen, auswärts bei Sporting Lissabon in der Champions League nicht 3:0 und gut gewesen wäre, dann würde jetzt eine ganz andere Diskussion über Niko Kovac geführt werden. Also die wird ja sowieso schon geführt. Aber die würde noch mal intensiver geführt werden, wenn unter der Woche das auch schief gegangen wäre. Jetzt spielt man ja kommende Woche wieder gegen Lissabon, wieder in der Champions League, wieder in der Wohlfühl-Oase, in Anführungsstrichen.
Timo Konietzka übrigens, kleiner Einschub. Ah ja, stimmt, Timo Konietzka war es im Jahr 84, der das letzte Mal als neuer Trainer die ersten beiden Spiele verloren hat.
Ja, Wahnsinn. Und dann der letzte Punkt, den ich mitgebracht habe. Wenn ich mir was wünschen dürfte, ich würde mir wünschen, der vorletzte Punkt. Ja, habe ich schon. Der vorletzte Punkt ist, ich würde mir wünschen, dass Julian Brandt jetzt erstmal die Finger von Freistößen lässt. Das hat mich schon im letzten Ligaspiel zu Hause so ein bisschen nervös gemacht, wenn der da am ruhenden Ball stand. Und auch jetzt hat er sich das nicht nehmen lassen, jeden Ball zu treten. Und grundsätzlich kann man ja sagen, eigentlich sollte man das befürworten, weil du musst irgendwie wieder aufs Pferd steigen. Ja, okay. Aber wenn dann in so einem Spiel der erste und zweite nicht klappt, dann lasse ich vielleicht mal einen Kollegen, der ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat und auch eine Idee hat, wie man den treten könnte, vielleicht lasse ich den da mal ran. Und das Letzte, das fand ich interessant, habe es aber nicht weiter verfolgt. Es gab irgendwie so eine kleine Situation, als Bino Gittens ausgewechselt wurde und der musste dann am Auswärtsblock vorbei. Und ich meine, das so interpretiert zu haben, dass die BVB-Fans gar nicht zufrieden mit seiner Leistung waren und das irgendwie kundgetan haben. Und er wiederum das überhaupt nicht gut fand und die Kritik nicht annehmen wollte. Und da gab es dann irgendwie den Zeigefinger Richtung Fans. Oder, das ist dann die andere Interpretation, er war mit der Auswechslung nicht zufrieden und das galt irgendwie dem Trainer. Ich bin mir nicht sicher, ich habe es auch jetzt nicht weiter recherchiert, von daher ist das alles gefährliches Halbwissen, aber es ist mir aufgefallen und ich wollte es teilen.
Beides zeigt ja aber auch, was mit den Spielern gerade los ist. Egal, was der Auslöser war für sein Verhalten, und er war ja kaum zu beruhigen von seinen Mitspielern, die versucht haben, ihn runterzubringen. Egal, ob du ein Spiel verlierst oder ob deine Fans nicht zufrieden mit dir sind oder du ausgewechselt wurdest und deswegen so durchdrehen wäre zu viel, aber er war wirklich sichtlich angepisst. Das zeigt ja einfach, in welcher Situation sich das Team vom BVB gerade befindet. Und die müssen wirklich aufpassen, dass diese Abwärtsspirale mit dem Kader, den sie jetzt haben, weil wenn du den nominell anguckst, dann ist das eine richtig gute Bundesliga-Truppe. Dann kannst du natürlich sagen, die Planung und die Zusammensetzung ist nicht optimal und da fehlt es vielleicht hier und da an dem ein oder anderen Element innerhalb des Kaders, damit du eben noch besser sein kannst. Aber du kannst nicht argumentieren und sagen, ja, die Mannschaft ist nicht gut genug, um gegen Bochum zu gewinnen. So, da brauchen wir gar nicht erst anfangen. Und die Abwärtsspirale von Dortmund, die geht jetzt eigentlich schon los, seit Jürgen Klopp nicht mehr da ist. In den letzten 10 Jahren hatte Dortmund 10 verschiedene Trainer, beziehungsweise 9, wenn du Terzic nur einmal zählst, aber hatte eben 2 Amtszeiten. Und ja, hier und da ist nochmal ein Finale oder auch ein DFB-Pokal vom Laster gefallen. Aber wenn du das mal rausrechnest und auch die Finals, so wie letztes Jahr, wenn du das rausrechnest und dann wirklich nur die Liga-Platzierung dir anschaust, dann muss man wirklich sagen, da läuft in den letzten Jahren einiges verkehrt, was du ja alleine schon daran erkennen kannst, wie viele verschiedene Trainer du hast. Du hast einen Peter Bosch, der hat nicht funktioniert, ein Stöger war einfach eine komplette Fehlbesetzung, Favre, der nicht nach Dortmund gepasst hat, Terzic, eigentlich perfekte Besetzung, Marco Rose, denkst du auch, okay, die holen ihn von Gladbach, wo der einen super Job gemacht hat, das muss doch funktionieren, das ist ein guter Trainer, wird auch nichts, bekommt auch keine Zeit, dann holst du wieder Terzic, dann sind wir schon bei Sahin und jetzt bei Kovac und da fehlt mir langsam so ein bisschen auch die Fantasie, dass ich sage, die haben intern die Strukturen, einfach jetzt auch mal geduldig zu sein, um zu sagen, wisst ihr was, wir glauben jetzt aber an Nuri Sahin, an eins der größten Trainertalente, was auch immer. Und wenn wir jetzt mal nicht in die Champions League kommen, dann ist das blöd, aber dann ist es okay, weil wir müssen jetzt hier langsam mal aus dieser Spirale rauskommen, dass wir sagen, wenn ein Trainer ein Dreivierteljahr nicht funktioniert, dann holen wir einen neuen und dann gibt es wieder eine neue Kaderplanung, dann geht es wieder an neue Spieler, die wir holen müssen für den neuen Trainer und dann hat man eigentlich gar keine Identität mehr, weil was spielt Dortmund die letzten Jahre? Ist es Ballbesitz? Ist es krasses Gegenpressing wie bei Tuchel? Ist es ein Mix aus beidem? Also wofür steht Dortmund an Fußball in den letzten Jahren? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Geht mir ähnlich und gleichzeitig müssen wir ja zugeben, Nuri Sahin haben wir ja jetzt persönlich ja auch länger nicht mehr gesehen und haben ja auch gesagt, das kann so nicht weitergehen und den darf man gerne lüften. Also klar,
es so ist funktioniert ja auch das Geschäft, das ist ja das Bittere, ja. Aber wir treffen auch die Entscheidung nicht und dann muss ja Dortmund, müsste ja diesem Druck von außen, dass man sagt, ja, das geht doch jetzt nicht, ihr müsst doch in die Champions League, das müssen die ja für sich definieren und da muss man ja dann halt entweder sagen, wir bleiben jetzt ruhig und dann ist es ein Jahr so oder man hat sich halt mit den Gehältern, die man mittlerweile zahlt und unter anderem 14 Millionen für Niklas Süle, hat man sich in eine Situation manövriert, dass man sich nicht erlauben kann, nachhaltig was aufzubauen, weil der Erfolg jetzt da sein muss Und das haben wir bei einigen Vereinen schon gesehen, wo das hinführen kann, wenn man diesen Status quo aufrechthalten muss, weil man es sich sonst nicht leisten kann. Grüße gehen raus nach Gelsenkirchen. Ich wäre vorsichtig. Ich sag's ganz ehrlich, Stuttgart ist auch ein mahnendes Beispiel, die irgendwie schon mal immer sehr oben mitgespielt haben und dann in den letzten 10 Jahren Stück für Stück abgestiegen sind. Schalke ist ein Beispiel, der HSV ist ein Beispiel. Alles Vereine, die ran geklammert haben. Wir müssen den Status quo erhalten. Wir haben Gehälter zu zahlen, wir wollen international spielen und Anspruch und Realität sind weit auseinandergegangen. Und das sehe ich bei Dortmund gerade schon in den letzten 2-3 Jahren, dass das halt so ein bisschen bröckelt. Und diese Stellung innerhalb der Bundesliga, wir sind die Top 2, sehe ich nicht. Und das ist schon wahrscheinlich seit 2-3 Jahren so.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht erst diese Saison der Fall. Wir haben uns schon wieder viel zu viel über Dortmund aufgeregt. Das Spiel geht, wie gesagt, 2-0 aus. Sehr verdient. Und wir haben noch ein Spiel auf der Speisekarte. Was haben wir da noch? Wir haben, glaube ich, Union gegen Gladbach mitgebracht, ne?
So sieht es aus. Da kommen wir wieder Richtung international, nachdem wir uns aus dem Abstiegskampf von Bochum und Dortmund verabschiedet haben, gehen wir nochmal wieder Richtung Europa. Das ist ein bisschen spannender. Und ja, ich möchte mich nicht immer wieder über Dortmund aufregen, aber es macht mich einfach wütend, weil vielleicht triggert das auch bei mir einfach die Gefühle, die ich beim HSV hatte, als ich diesen stetigen Abstieg mit angucken konnte über Jahre. Und da sehe ich jetzt wahrscheinlich viele Muster bei Dortmund, dieses Klammern an Spielern und an irgendwelchen ehemaligen Erfolgen. Gucken wir mal. Genau, Union gegen Gladbach. Das Spiel, um das schon mal zu spoilern, geht 2-1 für die Borussia aus Gladbach aus. Das sah lange Zeit so aus, als würde das Spiel deutlicher ausgehen, weil Gladbach hatte eine richtig gute erste Halbzeit, stellt auf 1-0 durch Ulrich, ein Debütant, dieses Jahr schon in den Fokus gespielt, Stammspieler auf links, außen, hinten. Und 2-0 Kleindienst, 5. Spiel in Folge getroffen nach Vorbereitung von Ngumu. Habe ich dir noch ein schönes Video zugeschickt, was es denn für tolle Texte, Liedtexte zu Spielern gibt. Leute, googelt das ruhig mal. Einen kleinen Fangesang auf Ngumu. Ich fand ihn persönlich sehr gut. Ich kann es gerade nicht wiedergeben, was das inhaltlich war, aber es war einfach sensationell getextet. Fand ich richtig gut. Und in der zweiten Halbzeit kommt dann Union durch einen Elfmeter aber nochmal ran. Verkürzt auf 1-2. Spiel geht trotzdem genau so aus. Und am Ende ist es ein relativ ausgeglichenes Spiel, wenn man sich die Werte anguckt. Durch die doch sehr gute erste Halbzeit würde ich aber sagen, am Ende geht das Ergebnis in Ordnung. Auch wenn Union nicht weit davon entfernt war, dieses Spiel vielleicht sogar noch auszugleichen. Punkt. Da mache ich erstmal Halt. Wie hast du das Spiel gesehen?
Ähnlich. Ich habe nach dem Spiel oder während des Spiels, ich glaube während des Spiels, mal geguckt, wie es überhaupt aussieht in Sachen Statistik, was die Liga zu bieten hat bei seinen Top-Torjägern und Scorern. Und weil du eben den Namen Kleindienst erwähntest, musste feststellen, Tim Kleindienst macht Kleindienstsachen und ist Nummer 3 sowohl im Ranking der Torjäger als auch der Scorer. Ihn hält
vor Florian Wirtz.
Ja, und ihn hält eigentlich nur ein
Punktgleich.
Und ihn hält eigentlich nur ein Spieler davon ab, auf 2 zu rutschen. Und der ist schon gar nicht mehr in der Bundesliga. Das ist nämlich Omar Marmoush, klar bei der Hinrunde. Ich finde nur, ich habe das schon letztes Mal gesagt, und es geht mir schwer über die Lippen, weil ich ja nun wahrlich kein Gladbach-Fan oder Freund bin. Aber die Gladbacher haben mit diesem Transfer einfach ins Gold gegriffen. Das war, der hat so krass gesessen. Unfassbar. Und er ist, wenn ich jetzt nicht fehlinformiert bin, der erfolgreichste deutsche Torschütze aktuell, was ja auch mit Hinblick Korrekt. Auf die Nationalmannschaft nicht gänzlich uninteressant ist. Und ansonsten gehe ich das mit, was du sagst, Gladbach, ja, reitet weiter die Welle, bleibt sich treu. Es hat auch noch einen Debütanten gegeben, denn das Eigengewächs Lukas Ulrich, der seines Zeichens ein Linksverteidiger ist, hat recht wuchtig getroffen und sein erstes Profitor markiert.
Habe ich gesagt, Lukas? Habe ich schon
Hast gesagt? Du gesagt? Ja, aber das sind die Dinge, die mir auch aufgefallen sind. Von daher,
Ach so, okay.
Ich wiederhole die auch einfach mal. Ja. Vielleicht wiederhole ich auch nochmal das Ergebnis. Also Gladbach hat 2-1 gewonnen.
Absolut richtig. Aber ja, habe mich auch gefreut für Ulrich. War sogar ein ganz schönes Tor. Setzt sich da gut durch. Satter Schuss. Man spricht von einem satten Schuss bei einem solchen wie der Lukas, dein Namensvetter, den er reingeschweißt hat. Und der steht dieses Jahr jetzt schon bei 14 Spielen. Mhm. Zum Start der Saison noch kein Stammspieler ab Spieltag 9 jedes Spiel gemacht. Und ja, macht es gut. Außenverteidiger in Deutschland, auch eine Position, die durchaus vakant ist. Da sind wir immer nicht ganz so fest, nicht fest, sondern ich wollte sagen, wir sind da meistens dünn besetzt und dann ist mir das Gegenteil fest, macht gar keinen Sinn, aber wir sind da nicht so gut besetzt, deswegen freue ich mich immer, wenn da was nachkommt, da sehen wir auch bei Frankfurt den ein oder anderen Außenverteidiger, der da vielleicht bald nachrückt mit dem Namen Brown, der heute auch schon wieder ein Tor vorbereitet hat. Wir nehmen übrigens Sonntagabend auf, das Spiel Frankfurt gegen Holstein Kiel läuft gerade 2:0, gerade durch Tuta erzielt. Das heißt, wir verpassen auch noch Heidenheim gegen Mainz. Und das ist nominell vielleicht auch ein Spiel, das können wir gerne auch mal verpassen. Das vielleicht zur Einordnung, wann wir aufnehmen. Aber ja, Ulrich macht ein Tor, macht es dieses Jahr gut. Gladbach macht es gut. Die waren gefühlt, sind die seit 3 Jahren im Umbruch. Aber wenn man sich die Entwicklung anguckt, ist es innerhalb der 3 Jahre auch lange schlechter geworden. Und ich glaube, der Tipping Point, der ist erfolgt. Wenn man sieht, wie die Spieler, die neu dabei sind, funktionieren, wie die jungen Spieler, die schon länger dabei sind, sich entwickelt haben. Gerade Leute wie Ulrich oder auch ein Skelly, der schon viele Bundesligaspiele hat, aber immer man das Gefühl hatte, der ist noch nicht auf dem Niveau, auf dem Gladbach ihn braucht. Dann die Ergänzung Stöger-Kleindienst, auch ein Robin Hack, hätte man ihm nicht zugetraut, dass der so viel guten Fußball in den Beinen hat. Weigel, eine gute Ergänzung, mittlerweile sogar schon Kapitän. Also die haben da dann wirklich Stück für Stück den Kader verstärkt, sodass das mittlerweile ganz gut aussieht. Obwohl man eigentlich, glaube ich, vor der Saison sich nicht gewundert hätte, wenn Seoane einfach ausgetauscht wird, weil es eben keine Entwicklung zu sehen gab. Aber ja, man sagt, trust the process. In dem Fall scheint es langsam zu fruchten.
Ja, bei Ulrich muss man sagen, dass eigentlich ist das jetzt so eine typische Debütsaison von so einem unbedarften, frischen Jugendkicker, der was drauf hat. Spannend wird, wie es nächste Saison ausschaut, ne? Also ich meine, wir hatten das in Köln ähnlich, Finkgräfer auch Außenverteidiger, hat eine wahnsinnig starke Debütsaison gespielt, da haben auch schon einige danach geschrien, dass der vielleicht mal zur Nationalmannschaft eingeladen werden sollte. Das zu bestätigen, wenn dann der Kopf auch anfängt zu arbeiten in der Folgesaison, man mal irgendwie durch so ein Tal durch muss, das ist halt die Herausforderung. Das wird der nächste Saison dann schuldig sein müssen, aber es ist ein super Auftakt, das muss man so neidlos anerkennen. Lieber Lutz, wir steuern hier auf 1:10 zu, das können wir nicht machen. Also wir können schon.
Können wir nicht machen, können wir schon.
Wir können eigentlich alles.
Ja, könnten auch noch 4 Stunden und nochmal irgendwie alles zusammenfassen, jede einzelne Statistik, aber das machen wir gar nicht. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle langsam Schluss. Gladbach schließt den Spieltag bisher und ich glaube, ich gucke gerade nochmal kurz, Mainz könnte sie tatsächlich noch einholen, wenn sie gegen Heidenheim gewinnen. Ansonsten schließt Gladbach aktuell auf Platz 7 den Spieltag ab. Und für Union sieht es weiter Richtung unten eher aus. Er sieht eher so aus, als müssen sie sich nach unten orientieren, auch wenn da sehr viel Puffer ist bis zum Relegationsplatz. Da ist es eigentlich nur eine kleine Gruppe unten. 13 Punkte, 14 Punkte, 14 Punkte bei Kiel, Bochum und Heidenheim. Die werden das am Ende wahrscheinlich unter sich ausmachen, weil danach sind es 7 Punkte Puffer. Oben weiterhin die Bayern. Leverkusen bleibt auf 8 Punkte dran. Und danach kommt die spannende Verfolgergruppe und die sich irgendwie ums europäische Geschäft tummeln. Ui. Das war der Spieltag Nummer 22, auch wenn auch nicht komplett. Den Rest müsst ihr ohne uns nachholen. Diese Woche ist dann schon wieder Champions League. Die Rückspiele stehen an und wir hören uns nächste Woche, Lukas. Schöne Sonntag.
Ja, ganz kurzer Einschub noch. Das Duell der Vögel, also hier Adler gegen Störche, 2:0. Tuta. Schönen Sonntag, Lutz. Hau rein.
Tschüssi.